Ich bin hier im Hause noch nicht so bekannt. Mich vereinigt keine so lange Freundschaft mit Herrn Hansen wie mein Vorredner. Aber dennoch hoffe ich, Ihnen hier ein paar interessante Beiträge beisteuern zu können zu diesem Studientag. Ich danke ganz herzlich für diese Einladung. Ich bin tatsächlich aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und war von Anfang an bei der Formulierung dieses Marshallplans beteiligt. Ich war im Redaktionsteam, das sich 2016 zusammensetzte und dem Minister dann dieses Papier zur Präsentation Anfang 2017 vorgelegt hat und seitdem auch daran beteiligt ist, das Gedankengut hier zu verbreitern, sowohl in der Bevölkerung, aber als auch in den entscheidenden Institutionen, wo die Stellschrauben liegen, um einen Paradigmenwechsel in der Zusammenarbeit zwischen Afrika und Europa herbeizuführen. Das ist eine Kampagne. Deswegen sage ich auch immer, ich komme aus dem Marshallplan Kampa-Referat bei uns im Ministerium. Denn wir sind da wirklich in einer Kampagne unterwegs. Es geht darum, einen Paradigmenwechsel anzustoßen bei uns in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, in der Kooperation Deutschlands mit Afrika, aber, und das ist ganz entscheidend, vor allem auch in der Kooperation zwischen Europa und Afrika. Und darauf komme ich dann auch gerne gleich zu sprechen. Mein Vorredner hat es schon angedeutet, es gab auch einige Vorurteile zum Thema Marshallplan. Das liegt vielleicht auch daran, dass Marshallplan mit Afrika so der politische, ich sage jetzt mal, Kampfbegriff war, um das Thema in die öffentliche Diskussion zu führen. Wenn man sich das Dokument mal anguckt, die Titelseite, dann sieht man, dass das viel komplexer ist. Es fängt an mit Afrika, Europa und dann neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und Zukunft. Und darunter dann im Kleingedruckten steht Eckpunkte für einen Marshallplan mit Afrika. Das ist ein feiner Unterschied, aber ganz entscheidend für den gesamten Prozess, den wir da dem aufgesetzt haben. Es sind Eckpunkte, es ist kein fertiger Plan, den wir anderen unter die Nase halten wollen, fertig zur Unterschrift, sondern es ist ein Diskussionsaufschlag, um dann gemeinsam neue Wege, eine neue Form der Partnerschaft zu ersinnen, auszudiskutieren und dann gemeinsam auch zu vereinbaren. Das ist ganz wichtig, das nochmal an den Start dieses Vortrages zu halten, zu setzen. Was uns auch ganz wichtig war, 2017, da war Migrationskrise schon im vollen Gange, der Blick auf Afrika, auf dieses Thema eingeschränkt. Wenn Sie das Dokument durchlesen, werden Sie an keiner Stelle irgendwas zum Thema Migrationskrise lesen. Es war uns ein ganz wichtiges Anliegen, hier eine positive Narrative entgegenzusetzen, einen Lösungsansatz und nicht eine Vertiefung der Problemanalyse zu betreiben. Nächster noch wichtiger Punkt ist, wer Marshallplan liest, der denkt immer sofort an Geld, das man dann den Afrikanern gibt. Sie werden auch hier in diesem Papier kein Wort hören über zusätzliche Finanztöpfe, zusätzliche Finanzmittel, die wir jetzt unbedingt für Afrika mobilisieren müssen. Das Anliegen dieses Papiers war vor allem, wie gesagt, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen, dafür zu sorgen, dass die Mittel, die ohnehin schon eingesetzt werden, intelligenter eingesetzt werden, so eingesetzt werden, dass sie tatsächlich eine Wirkung entfalten, also das, was wir ohnehin schon haben und den Mechanismen, die wir schon bereits pflegen, einfach besser zu nutzen, effektiver zu nutzen. Die Herausforderungen sind unheimlich komplex. Es gibt unheimlich viele Herausforderungen in der Zusammenarbeit zwischen Afrika und Europa. Wir haben uns aber zum Ziel gesetzt, es zu reduzieren und zu konzentrieren und ich sage mal, an das Grundproblem heranzugehen. Und aus unserer Sicht kann man sagen, das Bevölkerungswachstum ist am Anfang vieler Herausforderungen, vor denen Europa und Afrika in Zukunft stehen werden. Viele Probleme, die entstehen in der Zukunft, leiten sich einfach daher ab, dass das Wachstum, dass die Bevölkerung in Afrika wächst, die Menschen vor Ort keine Perspektiven haben. Ne? Kampf um Rohstoffe, Kriege haben viel mit Perspektivlosigkeit zu tun, Migration hat dann am Ende auch was mit Perspektiven zu tun und so weiter. Wir haben uns einfach jetzt gesagt, das ist das Kernproblem, an das wir vor allem rangehen müssen, das Wirtschaftswachstum, dem Bevölkerungswachstum als Grundlage unserer Analyse zu nehmen und dann die Herausforderung, die es daraus ergibt, vor allem anzugehen, nämlich die Schaffung von Arbeitsplätzen. Wenn man sich die Hochrechnungen anschaut, ist damit zu rechnen, dass wir demnächst jährlich 20 Millionen Arbeitsplätze in Afrika schaffen müssen. So, dann haben wir uns überlegt, was sind so die Grundthesen, was sind so die Leitmotive, die wir ansetzen müssen, wenn wir einen ordentlichen Beitrag leisten wollen, um eine gemeinsame Anstrengung zu gestalten, die dann in die Dimension eines Marshallplans vordringen kann. Das erste ist zunächst einmal, Afrika und Europa müssen zusammendenken, sich als Schicksalsgemeinschaft verstehen und gemeinsam Lösungsansätze entwickeln. Punkt 2, da danke ich auch nochmal für das lobende Wort am Ende des Vortrages von Herrn Mombeki. Wir brauchen für afrikanische Herausforderungen afrikanische Lösungen. Ist ein altbekannter Satz, aber man muss das auch mal ernst nehmen und dann auch irgendwie zur Umsetzung bringen. Und dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben uns einfach die afrikanischen Ziele angeguckt, die afrikanischen Wünsche, die halt formuliert sind in der afrikanischen Agenda 2063 und haben von diesen Zielen, die sich die Afrikaner selbst gesetzt haben, einfach unsere Lösungsvorschläge abgeleitet, unsere Prioritäten abgeleitet. Ganz wichtig, das war rein technisch natürlich eine sinnvolle Herangehensweise, aber es soll auch einen kulturellen Paradigmenwechsel irgendwie mit darstellen, dass wir halt nicht wie eine Einladung vorne steht, nach Afrika gehen und sagen, wo es lang geht, sondern dass wir einfach die afrikanischen Ziele und Ansätze als Ausgangspunkt unserer weiteren Überlegungen nehmen. Dann abgeleitet von der Kernherausforderung, die ich auf der vorigen Slide hatte, haben wir gesagt, der Fokus muss wirklich auf die Schaffung von Jobs liegen und auf die Schaffung von Perspektiven durch Jobs für die nachwachsende junge Bevölkerung in Afrika, die immer weiter in die Bevölkerung hineindrängt. Ja, wie schafft man Jobs? Das schaffen wir nicht durch klassische staatliche Entwicklungszusammenarbeit, sondern Unternehmen sind es, die Jobs schaffen. Deswegen müssen wir vor allem darauf achten, dass Unternehmen in Afrika aktiv werden, investieren, handeln, bauen, Gewerbe treiben, weil nur auf diesem Wege entstehen die Arbeitsplätze, die dann die Perspektiven für die jungen Leute vor Ort schaffen. Damit die Unternehmen vor Ort eine Chance haben, was zu gestalten, ist es wichtig, dass wir uns die Wertschöpfungskette angucken, die in Afrika beginnt, und dafür sorgen, dass dort halt nicht nur Rohstoffe aus dem Boden gezogen nach Europa geschafft werden oder woanders hin und dort dann der Mehrwert geschaffen wird, sondern dass dieser Mehrwert schon gleich vor Ort geschaffen wird. Deswegen auch einen ganz besonderen Blick auf die Lieferketten in Afrika gelegt, um da die Potenziale für die Bevölkerung am Anfang der Lieferkette auch irgendwie zu erkennen und dann auch irgendwie heben zu können. Ja, es klang schon an, es gibt nicht so wahnsinnig viele europäische Unternehmen, die in Afrika investieren. Das liegt daran, dass sie sich Sorgen machen. Oder wenn die Risikokalkulationsabteilung sich die Rahmenbedingungen vor Ort anguckt, sie das Gefühl haben, die Märkte sind nicht berechenbar, die politischen Rahmenbedingungen sind nicht klar, die verwaltungstechnischen Voraussetzungen für klares Kalkulieren von Investitionen, die Absicherung von Investitionen. Ein Unternehmer möchte wissen, dass das Grundstück, das er kauft, um eine Fabrik drauf zu bauen, auch in 10 Jahren noch sein Grundstück ist. Also Schutz von Eigentumsrechten und so weiter. Das ist auch ganz wichtig, deswegen schauen wir auch auf die politischen Rahmenbedingungen und erweitern so ein bisschen den Begriff des Good Governance, der bisher vor allem geprägt ist durch die Elemente gute Demokratie, Menschenrechtsschutz und so weiter. Wir gucken uns auch Good Governance mit der Brille an, welche Governance-Rahmenbedingungen müssen vorherrschen, damit Investoren bereit sind zu kommen, investieren und dadurch halt die Voraussetzung für Arbeitsplätze schaffen. Wir haben auch vor der eigenen Haustür gekehrt und uns vorgenommen, ein neues Kooperationsmodell, siebtens, zu entwickeln, wo wir versuchen, unsere Mittel stärker zu konzentrieren auf die afrikanischen Partner, die ihr Schicksal wirklich in die Hand nehmen und die Regierungen aussuchen, die sich wirklich besonders bemühen, die Situation für ihre Bevölkerung zu verbessern, die Rahmenbedingungen von sich aus schaffen wollen, um Investitionen zu ermöglichen, für ihre Bevölkerung Arbeitsplätze zu schaffen und ein decent Jobs zu schaffen und so weiter und so fort. Das ist der lokale Ansatz, auf den ich gleich nochmal komme. Das ist die Übersetzung von dem, was wir im Deutschen Gießkannenprinzip nennen. überall immer so ein bisschen was streuen, ohne aber dann wirklich auch signifikante Wirkung zu erzielen. Das Gegenteil ist halt eine stärkere Fokussierung auf weniger Länder, auf weniger Themen und vor allem auf die Partner, die wirklich willens sind, auch genauso stark am Strang zu ziehen, wie wir es versuchen. Ja, das war jetzt ein, ich sag mal, lokaler Ansatz, auf den ich nachher auch noch vertieft eingehe. Das andere ist ein eher globaler Ansatz. Afrika bewegt sich in einer Welt, die durch Regen geprägt ist, die nicht für Afrika geschaffen sind. Da gibt es also auch noch Möglichkeiten, im Rahmen der globalen Strukturpolitik die Chancen für Afrika zu verbessern, sich zu entfalten, vor allem wirtschaftlich. Das sind Handelsregelungen, das sind Steuerregelungen, globale Steuerregelungen, die zurzeit illegale Finanzflüsse erleichtern und so weiter, oder aber auch Fragen von Rüstungsexporten und Rüstungshandel und so weiter und so fort. Dann neunter Punkt, öffentliche Entwicklungsgelder können alleine nicht die Lösung sein. Ja, wir müssen Wege finden, zusätzliche Mittel zu mobilisieren, um diese große Kraftanstrengung für die Schaffung von Arbeitsplätzen hinzukriegen. Das ist zunächst natürlich vor allem der private Sektor, aber das ist vor allem auch die Partnerländer dabei zu unterstützen, dass sie ihre eigenen Ressourcen mobilisieren, ihre eigenen Steuersysteme optimieren, um ihre Steuerquote zu erhöhen, ihre Steuereinnahmen zu erhöhen. Und dann schließt sich auch der Kreis, wenn man nämlich Investoren nach Afrika bringt, die vor Ort Wirtschaftswachstum generieren, dann fallen natürlich auch Steuern an, die dann wiederum den Regierungen, den Staaten zugutekommen, damit sie die Grundlagen für besseres Wachstum schaffen können. Wir konzentrieren uns hier mit unserer Methode auf weniger Länder, halten aber natürlich an allen Verpflichtungen, die wir haben, auch gegenüber den Ärmsten und Schwächsten, die vielleicht unter Diktatoren leiden, die nicht so kooperationswillig sind, fest und versuchen da auch weiterhin zu stützen. Das umschreibt man international gern mit dem Slogan »We leave no one behind«. So, das waren jetzt so die Leitmotive, Leitachsen. Und wie ich eingangs schon sagte, und es klang ja auch schon an, wir haben die Agenda 2063 als Ausgangspunkt genommen. Mein Vorredner hatte die Aspirations, die Hauptziele, ja schon durchdekliniert. Aber ich wiederhole das hier nochmal ganz kurz. Afrika committet sich zu mehr Good Governance, Verbesserung der Regierungsbedingungen, Rechtsstaatlichkeit, politische Reformen und dieser Anspruch, jetzt auch wirklich das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und selber dafür zu sorgen, dass man die Rahmenbedingungen für die Entfaltung der eigenen Bevölkerung verbessert. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Das respektieren wir, aber wir fordern es dann auch ein Stück weit ein, ne, dass unsere Partner dann ihre selbst gesteckten Ziele auch durchführen. Was dann im Deutschen zu diesem Slogan führt, von der Ersatzvornahme zur Eigenverantwortung. Es kann also nicht mehr so sein, dass wir jetzt Krankenhäuser mit unserer Entwicklungshilfe hinbauen und auch das Personal finanzieren und so weiter, sondern das ist zunächst einmal Jobs der afrikanischen Regierungen, diese Voraussetzungen, diese Services, sozialen Dienstleistungen für ihre Bevölkerung bereitzustellen. Und der Gedanke muss sein, dass wir sie dabei nur unterstützen, diese Eigenverantwortung dann wahrzunehmen. Das ist einer der ganz wesentlichen Punkte jetzt auch bei dem Marshallplan Gedankengut, dass man die Eigenverantwortung ernst nimmt und dann sich da auch ein Stück weit zurückzieht und auf die Ziele und die Vorhaben der Afrikaner setzt. Aber die müssen sie dann auch umsetzen. Ja, ich hatte es in meinen Eingangsworten schon kurz gesagt, es ist ein Marshallplan with Africa, mit Afrika, um auch nochmal deutlich zu machen, wir sagen jetzt nicht, wo es lang geht, sondern wir machen einen Diskussionsaufschlag und vereinbaren dann einen Plan, im ideellen Sinne jetzt gesprochen, mit den Afrikanern zusammen. Und es ging vor allem jetzt in der politischen Kommunikation darum, die Dimension der Herausforderung und der notwendigen Antwort darzustellen, als wir diesen Begriff Marshallplan gewählt haben. Nicht so sehr um die Technik der damaligen Intervention oder Hilfsangebote, sondern mehr um die Dimension. Da muss wirklich eine große Initiative kommen, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird es auf jeden Fall nicht reichen. Das wollten wir vor allem mit diesem Begriff Marshallplan mit Afrika zum Ausdruck bringen. Nochmal kurz zusammengefasst, die Hauptziele sind Arbeitsplatzbeschaffung. Das gelingt nur über Privatsektorinvestitionen. Und damit die eine Chance haben, müssen die Rahmenbedingungen vor Ort verbessert werden und die Lieferketten oder die Produktionsketten vor Ort dann verbessert werden. So, deswegen ist es wichtig, dass man sich Afrika nicht nur als Problemkontinent anguckt, sondern vor allem auch die Chancen in den Blick nimmt, die der Kontinent bietet. Mein Vorredner hat es auch schon gesagt, Afrika ist eigentlich der größte Markt, der noch so viele Potenziale bietet, die man heben kann, wenn man da mit etwas Ehrgeiz und Mut auch ans Werke geht. Das ist vor allem natürlich die Arbeitskräfte, die dann aber auch, wenn sie Jobs haben, dann auch eine große Kundschaft darstellen. Das ist der Markt für neue Technologien. Klang auch eben schon an, jeder Afrikaner hat ein Smartphone. Die haben ja quasi einen Entwicklungssprung der Festnetztelefonie, den wir gemacht haben, übersprungen und sind gleich zum Mobilnetzen übergegangen und haben dadurch auch ganz viele Möglichkeiten, sich in den Markt einzubringen, als Produzent von Dienstleistungen, aber auch als Abnehmer. Dann das Thema erneuerbare Energien ist natürlich auch ein Riesenpotenzial, vor allem Sonnenenergie natürlich, aber auch Windenergie, Bioenergie, da geht einiges. Und dann, wie gesagt, die Digitalisierung insgesamt bietet auch enorme Chancen, die Afrikaner viel besser nutzen können, als wir mit unseren teilweise festgefahrenen Märkten, Unternehmen, die sich manchmal schwer tun, den Sprung ins nächste Zeitalter zu gehen. So, wir haben dann überlegt, wo setzen wir die Schwerpunkte unserer Zusammenarbeit und ganz im Sinne klassisch europäischer Denktradition sind wir dann zu diesem, ich sag mal, Tempeldiagramm gelangt, das die Prioritäten unseres Engagements darstellt. Das Dach ist die Idee einer neuen gemeinsamen Partnerschaft. Unser Minister nennt das auch gerne Zukunftsvertrag, EU-Afrika. Und darunter müssen vor allem drei Säulen stehen, drei Schwerpunkte, die ganz wichtig sind, um die Herausforderungen zu lösen. Das ist die erste Säule mit wirtschaftlicher Entwicklung, die muss man ganz besonders fördern. Voraussetzung dafür ist aber Frieden und Sicherheit. Nur in einem friedlichen Umfeld können Märkte wachsen, können Marktteilnehmer friedlich miteinander handeln etc. Frieden und Sicherheit ist die zweite ganz zentrale Säule und die dritte Säule ist halt Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, ich sagte es eben schon, Good Governance, auch als Selbstzweck, sage ich jetzt mal, aber halt auch als Unterstützung, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich die Wirtschaft entfalten kann, mit dem Ziel halt Arbeitsplätze zu schaffen. Und wieder, als Ausgangspunkt haben wir die Aspirationen der Agenda 2063 genommen. Sie sehen sehr schön, wie sich das deckt. Und darunter gibt es halt noch so ein Fundament, sagen wir dazu, wo halt dann auch viele andere Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit der Tempel da solide stehen kann. So, ich sollte aber auch die Referenz zur Agenda 2030 herstellen. Das ist jetzt in dieser Slide noch geschehen. Das gleiche Diagramm mit unseren Prioritäten und dann der Abgleich, wie das mit den Zielen der Millennium Development Goals, mit der Sustainable Development Goals zusammengehört. Also das oberste Ziel, sage ich jetzt mal, ist in der Agenda 2030 das letzte Ziel, neue Formen der Partnerschaft entwickeln. Das versuchen wir halt auch mit diesem Ansatz, insbesondere auch mit den Reformpartnerschaften, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Dann das Ziel 16, was man im weitesten Sinne auch als Good Governance auslegen kann, ist ebenfalls Agenda 2030 Ziel und Ziel Nummer 8, nachhaltige, gute, würdevolle Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum deckt sich mit unserer Säule 1 und unten das Fundament deckt halt auch die Ziele, anderen Ziele der Agenda 2030 sehr gut ab. Und wie mein Vorredner sagte, es gibt da große Überschneidungen zwischen Agenda 2063 und 2030, afrikanische Agenda einerseits, internationale Agenda andererseits, und da muss man gucken, dass man das irgendwie alles unter einen Hut kriegt. So, wir haben jetzt insgesamt einen Zwei-Ebenen-Ansatz, kann man sagen, wie wir versuchen zu unterstützen. Das ist einmal ein Ansatz auf globaler Ebene. Ich deutete es eben schon mal an, internationale Strukturpolitik, um die Gesamtvoraussetzungen für Afrika in der Welt zu verbessern. Das sind Handelsregelungen, WTO ist ein Stichwort, aber das Ihnen sicherlich viel bekanntere Stichwort sind die EU-Afrika-Handelsbeziehungen mit den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, die verbesserungsfähig sind. Dann die Frage nach illegalen Finanzflüssen, wie kann man Steuerflucht vermeiden und illegale Finanzflüsse einschränken, damit afrikanische Regierungen bessere Chancen haben, die Steuern, die in ihrem Land eigentlich erwirtschaftet werden, auch einzuziehen, um sie dann wiederum zu investieren in die Verbesserung der Rahmenbedingungen im eigenen Land. Und noch einmal der Punkt mit dem Waffenhandel und dem Kampf gegen illegale oder ausnützerische Ressourcenausbeutung. Da haben wir einiges getan, aber halt auf internationaler Ebene. Da komme ich in einem späteren Kapitel nochmal darauf zurück, wenn ich über die Umsetzung rede. Das Zweite ist dann ein eher lokaler Ansatz. Wir haben dieses neue Kooperationsmodell der sogenannten Reformpartnerschaften entwickelt. Da geht es darum, wie gesagt, bei der Eigenverantwortung der Partner einzusteigen und die Länder herauszusuchen in Afrika oder die Regierungen herauszusuchen, die sich ganz besonders bemühen, die Rahmenbedingungen für ihre Bevölkerung zu verbessern. Das war ein ganz, ganz technischer Prozess. Wir haben viele internationale Indikatoren herangezogen, an denen man das Level von Good Governance messen kann, das Level von Wirtschaftsentwicklungsfreundlichkeit, sage ich mal, und all das. Und dann kommt eine Shortlist raus. Und dann haben wir den Partnern diese neue Partnerschaft angeboten, aber nach dem Motto, take it or leave it, ja? Nehmen Sie es oder lassen Sie es. Wir erwarten auf jeden Fall, wenn wir in dieser neuen Form der Zusammenarbeit kooperieren, dass wir uns dann beide Seiten ehrgeizige Ziele setzen, gegenseitig ein höheres Maß an Rechenschaft ablegen und dann gemeinsam halt zum Erfolg kommen. Ja, damit kann ich es eigentlich an dieser Stelle schon fast belassen, außer dass ich vielleicht nochmal darauf hinweise, dass wir uns im Rahmen dieser Zusammenarbeit bemühen, mehr von unseren Mitteln auf diese Länder zu konzentrieren und dann auch den Mitteleinsatz ebenfalls vor Ort fokussieren. Wir suchen uns einen Wirtschaftssektor heraus, der ein hohes Potenzial an Arbeitsplätzen und Investitionspotenzialen hat, und versuchen da dann besonders zu unterstützen, die Rahmenbedingungen zu verbessern durch eine gemeinsam vereinbarte Reformagenda. Dann geben wir zusätzlich noch Unterstützung, damit die Governance-Situation im Land sich verbessern kann. Unterstützung für Rechnungshöfe, für Reformprozesse in Form von Beratung oder Personal. Und wir stellen halt in Aussicht, dass wir auch versuchen, unsere deutschen und europäischen Unternehmen zu mobilisieren, dass sie dann in diesen Ländern investieren, im Zusammenspiel mit der Verbesserung der Rahmenbedingungen, die es dann den Investoren auch leichter macht, sich dafür zu entscheiden. Ja, ich deute auch schon an, mit Entwicklungsgeldern alleine wird es nicht hinhauen. Wir versuchen deswegen, die Mittel, die wir ohnehin jetzt schon einsetzen, katalytischer einzusetzen, damit mehr private Mittel zu mobilisieren, zu hebeln. Das kann man durch Garantieinstrumente machen, durch Fondskonstruktionen, wo die staatliche Tranche beispielsweise die ersten Ausfälle kompensiert, sodass die privaten Einzahlungen in solche Fonds dann nicht abimiert werden und wir dadurch dann privates Kapital zusätzlich mobilisieren können für Investitionen vor Ort, beziehungsweise auch Unternehmen, die bereitwillig sind oder Potenziale vor Ort sehen, abzusichern gegen Risiken, dass ihre Investitionen dann vor Ort dann gesichert sind. Und nochmal, dritter Punkt für eine nachhaltigere Finanzierung ist natürlich letztendlich das Partnerland unabhängig zu machen von öffentlicher Entwicklungshilfe von unserer Seite, indem es einfach selber einen Wirtschaftskreislauf generiert, der so viele Steuern erzielt, dass die Partnerregierung die eigenen Mittel in der Hand hat, um dann wiederum die soziale Infrastruktur fürs Land zu verbessern. Ja, jetzt habe ich Ihnen viel über Theorie erzählt und den generellen Ansatz, was man alles machen könnte. Wir sind seit 2017 natürlich auch schon in die Umsetzung eingestiegen und haben zunächst einmal, ich sag mal, unsere eigenen Hausaufgaben gemacht, unsere deutsche Entwicklungszusammenarbeit ein Stück weit umgestellt und sortiert hier nach den drei prioritären Säulen unseres Engagements einiges getan, um uns zu verbessern. Wir haben eine extra Initiative mit vielen 100 Millionen Euro aufgesetzt, um Ausbildung und Skills zu verbessern vor Ort, damit dann auch Fachkräfte da sind, damit Unternehmen investieren können. Wir haben dieses Modell Reformpartnerschaften aufgesetzt. Aber wir haben uns auch nochmal Dinge angeguckt, die bisher noch nicht so beleuchtet waren, nämlich eine Allianz mit der Diaspora hier in Deutschland und Europa zu schließen. Man muss ja immer vergegenwärtigen, dass ca. 80% der Wirtschaft in Partnerländern informell ist, ja, und halt nicht über Unternehmen läuft, die dann ordentlich gemeldet sind und alles, sondern das sind Leute, die auf der Straße handeln und so weiter. Und um auch einen Zugang zu denen zu bekommen und deren Potenziale besser zu heben, haben wir versucht, mit der Diaspora in Deutschland mal so ein Pilot aufzusetzen, wie die durch ihre Rücküberweisungen nicht nur Geld überweisen, das dann vor Ort konsumiert werden kann, sondern das dann vor Ort auch reinvestiert wird, beispielsweise in kleine Schneiderbetriebe und dergleichen, um auch dadurch im informellen Bereich Arbeitsplätze und Einkommen zu schaffen. Und wir haben einen Entwicklungsinvestitionsfonds aufgelegt. Gerade vor einigen Tagen ist er wirklich in Kraft getreten, wo wir einerseits schon mal bestückt mit einem Startkapital von 1 Milliarde zusätzlicher Euro, um Unternehmen nochmal zu unterstützen, nach Afrika zu gehen. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist Unternehmen vor Ort, afrikanische Unternehmen, Finanzunterstützung zu geben, damit sie vor Ort genug Kapital haben, um was auf den Weg zu bringen. Dann die zweite Säule, Frieden und Sicherheit. Man muss sagen, die Afrikanische Union ist noch nicht so weit entwickelt wie die europäische, aber es gibt einen Bereich, da ist sie wirklich sehr gut unterwegs. Das ist der Bereich Frieden und Sicherheit. Da hat sie sich eine Struktur geschaffen, die nennt sich African Peace and Security Architecture, kurz APSA. Da wurden schon viele Erfolge erreicht, um das friedliche Miteinander zu befördern. Da sind wir auf zwei Achsen unterwegs, einmal über die Europäische Union und einmal über unsere deutsche bilaterale Zusammenarbeit. Die Europäische Union unterstützt zum Beispiel viel afrikanisch geführte Friedensmissionen, also wo afrikanische Soldaten in den Nachbarländern für Recht und Ordnung sorgen oder versuchen, einen gefundenen Frieden dann auch zu halten, damit halt nicht europäische Kräfte dann in Libyen einmarschieren oder bombardieren, sondern ne, ganz im Sinne von afrikanische Lösungen für afrikanische Herausforderungen, auch da die afrikanischen Kräfte zu stärken, dass sie aktiv also für Frieden sorgen können, afrikanisch geführte Friedensmissionen. Das ist ein eher militärischer Ansatz. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit konzentriert aber mehr auf die zivilen Komponenten. Da geht es dann um Schlichtungsverfahren, da geht es um die Unterstützung von Frühwarnsystemen, um Konflikte, wenn sie aufbrodeln, schon rechtzeitig zu erkennen und dann zivile oder diplomatische Maßnahmen zu ergreifen, damit es gar nicht erst zur bewaffneten Auseinandersetzung kommt. Moderation machen wir auch, unterstützen wir vor allem. Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt unserer Zusammenarbeit. Na und dann drittens halt Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Good Governance im Allgemeinen. Da haben wir auch viele neue Projekte aufgesetzt, um den Bereich zu fördern. Und ihr macht auch immer einen Teil unserer neuen zusätzlichen Finanzmittel, die wir jetzt bekommen, für Maßnahmen guter Regierungsführung, um da die Partner zu unterstützen. Dann, das kann ich jetzt eigentlich auch auslassen, Aber nochmal ganz kurz, muss ich vielleicht schon mal darauf hinweisen, wir haben zurzeit 3 von diesen Reformpartnerschaften bereits vereinbart mit der Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire, mit Ghana und mit Tunesien. Da haben wir uns diese Spezialsektoren rausgesucht, wie zum Beispiel erneuerbare Energien oder die Banken- und Finanzsektor, und haben da viel Hilfeleistung erbracht, damit der Partner da Reformen vornehmen kann, die es dann attraktiver machen für Investoren, sich zu engagieren. Und hier sehen Sie dann exemplarische, also Beispiele, was dann geschieht. Da werden dann Agenturen gegründet, die es dann Investoren erleichtern, quasi so im Sinne eines One-Stop-Shop alle nötigen Unterlagen zusammenzukriegen, damit sie wissen, worauf sie achten müssen, wenn sie tatsächlich investieren, einen Standort schaffen wollen und so weiter und so fort. Im Bereich Ausbildung, Beschäftigung haben wir deutsche Unternehmen dazu gebracht, dass sie vor Ort investieren in neue Werke und so weiter, aber gleichzeitig auch Ausbildungspartnerschaften eingehen und damit Fachkräfte ausbilden. Hier zum Beispiel 7.500 Jobs im automobilen Bereich oder so. Das sind Dinge, die schon laufen, mit einem ganz ordentlichen Finanzvolumen, wie Sie sehen. Und zurzeit sind wir dabei, 3 weitere Reformpartnerschaften zu schließen mit Äthiopien, Senegal und Marokko, die sich halt da auch hervorgetan haben. So, das war der Fonds, von dem ich eben schon erzählte. So, das waren quasi so die eigenen Hausaufgaben, die wir gemacht haben, indem wir unser eigenes deutsches Instrumentarium ein Stück weit umgekrempelt oder nachgeschärft haben. Aber das klappt natürlich alles nicht, wenn Deutschland alleine losmarschiert, sondern man muss da große Allianzen schaffen, die internationale Gemeinschaft mobilisieren. Deswegen haben wir Afrika auch zu einem Hauptthema unserer G20-Präsidentschaft gemacht im Jahre 2017. Das ist zu unserem großen Bedauern ziemlich untergegangen, weil die Berichterstattung sich dann mehr über die chaotischen Zustände in Hamburg konzentrierte und Treffen von Trump mit Putin oder so. Aber wir hatten das doch ganz ordentlich auf die Agenda gesetzt und auch versucht, da die G20-Staaten dazu zu bewegen, ihre Anstrengungen mit Blick auf Afrika zu verstärken. Wir haben da diesen Compact with Africa aufgesetzt. Das ist sowas wie eine Plattform, kann man sagen, wo wir die internationalen Finanzinstitutionen, Weltbank und Währungsfonds und Afrikanische Entwicklungsbank gebeten haben, Beratungsmodule bereitzustellen für afrikanische Regierungen, die ihre wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern wollen. Ich sage dazu immer Rezeptbuch. Ja? Also es ist nur ein Angebot, aus dem sich die Partner dann das rauspicken können, was aus ihrer Sicht das Sinnvollste ist. Wenn sie sich als Standort attraktiver machen wollen für Investoren, also auch wieder so ein Take it or leave it. Alle afrikanischen Staaten waren eingeladen, an dem Prozess teilzunehmen. Es war also ganz freiwillig. Jeder konnte mitmachen. Gemeldet haben sich dann am Ende nur 12 Länder, die bereit waren, dieses zusätzliche Engagement einzugehen und diese Plattform zu nutzen, die wir mit der G20 bieten, wo sie sich dann auch präsentieren konnten als attraktive Zukunftsstandorte. Und wir haben uns dann aus der Gruppe dieser 12 Länder diejenigen herausgesucht, die nach unseren Indikatoren halt die leistungsfähigsten und willigsten waren. Und haben denen diese Kooperation angeboten. Ja, wir haben auch versucht, dann mit den internationalen Banken da noch engere Zusammenarbeit zu vereinbaren, um uns gegenseitig besser zu hebeln und unsere Angebote auf den Partner besser abzustimmen. Aber der jetzt eigentlich entscheidende Punkt auch für den heutigen Studientag ist, dass wir auch diese ganzen Marshallplan-Ideen und Eckpunkte vor allem in die europäischen Prozesse eingespeist haben. Am Ende von 2017 fand der Gipfel der Staats- und Regierungschefs von EU und AU statt in Abidjan, Côte d'Ivoire. Und da wurde auch eine Erklärung verabschiedet, die neuen Schwerpunkte der Zusammenarbeit fixiert. Wir haben uns große Mühe gegeben, viel von diesen Eckpunkten, über die ich eben erzählte, auch da hineinzubringen. Da musste man die Partner aber auch gar nicht groß zum Jagen tragen. Denn vieles von dem, was ich jetzt referierte, ist mittlerweile auf europäischer Ebene Common Sense. Die Herausforderung des Bevölkerungswachstums, die Notwendigkeit, sich auf Investitionen zu konzentrieren und so weiter, die dafür notwendigen Governance-Rahmenbedingungen zu schaffen. Alles Common Sense ist in dieser Agenda verabschiedet, aber der eigentlich entscheidende Punkt ist, dass wir in dieser Agenda ein hohes Ambitionsniveau gesetzt haben für einen Prozess, der dann damals anlief und erst 2020 zum Abschluss kommt. Das ist nämlich dieser Verhandlungsprozess zu einem Post-Cotonou-Abkommen. Das wird jetzt nicht allen was sagen, aber die Europäische Union pflegt mit den Subsahara-Staaten Afrikas, mit der Karibik und der Pazifik ein umfassendes Vertragsrahmenwerk, eine intensivere Zusammenarbeit als mit allen anderen Ländern der Welt. Das ist in einem Vertrag geregelt, der im Jahre 2000 in Cotonou abgeschlossen wurde und im Jahr 2020 ausläuft. Und dann muss jetzt für die Zeit nach 2020 ein neues Vertragswerk geschaffen werden. Und das ist für uns das Rahmenwerk, in dem wir versuchen wollen, diesen Marshallplan-Ansatz jetzt tatsächlich zu einem gemeinsamen Plan zu machen, gemeinsame Regelungen zu schaffen, um dann diese Partnerschaft, die wir alle anstreben, dann auch in eine geordnete Bahn zu bringen. Bin gleich fertig. Fokus liegt dann halt nach Einschätzung aller in diesem Bereich der Investitionsförderung und der besseren Rahmenbedingungen. Und wir geben uns ganz besonders Mühe in diesem Prozess, uns als deutscher Mitgliedstaat in den europäischen Gremien einzubringen, weil es danach ausschaut, als ob dann der Abschluss dieser Partnerschaft unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft stattfinden wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2020. Ja, gerne mehr noch dann in der weiteren Diskussion, auf die ich mich freue. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.